Du großer Gott, wenn ich die Welt betrachte. Danke für dieses wunderbare, passende Lied. Es fasst im Grunde meine Predigt zusammen. Genau das wollen wir heute machen, die Welt betrachten, und zwar den 5. Schöpfungstag. Wir haben in den letzten Wochen gesehen, wie Gott das Universum aus dem Nichts geschaffen hat, wie er Licht und Finsternis, Tag und Nacht geschaffen hat, wie er die Erde als Lebensraum hergerichtet hat, indem er Wasser und Erde getrennt hat, indem er Bäume und allerlei grüne Pflanzen hat wachsen lassen und dann am 4. Tag die Himmelskörper, Sonne für den Tag, Mond für die Nacht, die Sterne mit zur Orientierung und ja, mitgeschaffen hat und damit die Grundlage gelegt hat für den Tag- und Nachtrhythmus, den wir kennen und der die ganze Erde bestimmt. Und heute am 5. Schöpfungstag sehen wir, wie Gott die ersten lebendigen Wesen auf dieser noch recht kahlen Welt schafft, und zwar die Wassertiere und die Vögel. Lasst uns zusammen aus 1. Mose 1, Vers 20 bis 23 den Text lesen und über Gottes Größe, über diesen großen Gott staunen, über seine Weisheit und seine Herrlichkeit, die hierin sichtbar wird. 1. Mose 1, ab Vers 20. Und Gott sprach: Das Wasser soll wimmeln von einer Fülle lebendiger Wesen, und es sollen Vögel dahinfliegen über die Erde an der Himmelsausdehnung. Und Gott schuf die großen Meerestiere und alle lebenden Wesen, die sich regen, von denen das Wasser wimmelt, nach ihrer Art. Dazu allerlei Vögel mit Flügeln nach ihrer Art. Und Gott sah, dass es gut war. Und Gott segnete sie und sprach: Seid fruchtbar und mehrt euch und füllt das Wasser in den Meeren, und die Vögel sollen sich mehren auf der Erde. Und es wurde Abend und es wurde Morgen, der 5. Tag. Das Wasser soll wimmeln von einer Fülle lebendiger Wesen, und es sollen Vögel dahinfliegen über die Erde an der Himmelsausdehnung. Das sind die Tiere, die lebenden Wesen, die Gott an diesem Tag schafft. Und wir schauen uns diese beiden Tiere an. Zuerst die Wassertiere, dann die Vögel des Himmels und zum Schluss, was es heißt, dass sie sich mehren sollen, dass Gott sie gesegnet hat. Im Gegensatz zu den Vögeln in der Luft soll das Wasser wimmeln von einer Fülle lebender Wesen. Und in dieser Erschaffung der Tiere, der Meerestiere, der Vögel sehen wir ganz besonders Gottes Kreativität am Werk. Die Wassertiere sind keine ursprüngliche Form der Landlebewesen, wie uns die Vertreter der Evolution weismachen wollen, sondern jedes einzelne Wassertier ist von Gott geschaffen worden nach seiner Art. Und in dem Text werden interessanterweise die großen Meerestiere ausdrücklich erwähnt. Warum erwähnt Gott die großen Meerestiere? Meeresungeheuer steht eigentlich da ausdrücklich und nicht jede einzelne Art von Fischen, von anderen Meerestieren. Ja, diese Meeresungeheuer, wahrscheinlich waren es die Wassersaurier, die wir noch anhand der Skelette ein bisschen nachvollziehen können, wie sie ausgesehen haben. Zu der Zeit, als Mose das Buch Genesis schrieb, da waren diese Meeresungeheuer noch da. Man konnte sie sehen und sie sorgten für viel Schrecken unter den Bewohnern des Landes. Und sie sorgten auch für allerhand Sagen und Legenden. Viele glaubten, dass diese Meeresungeheuer Götter oder Halbgötter waren, aber Gott betont ausdrücklich durch Mose, dass auch diese riesigen Tiere, die kaum ein Mensch bändigen oder zähmen kann, dass auch sie Gottes Geschöpfe sind und unter Gottes Autorität stehen. Und wahrscheinlich ist das der Grund, warum die ausdrücklich erwähnt werden und der Rest der Tiere nicht. Wenn ihr im Baumarkt durch die Aquaristikabteilung geht, manche Baumärkte haben das, unsere Kinder lieben es, da lang zu laufen und die Vielzahl von Fischen dort zu sehen. Das sind nicht viele, vielleicht ein paar Dutzend, die dort ausgestellt sind, aber schon dort sieht man, was für eine riesige Vielfalt Gott geschaffen hat. Und wenn man da eine Bootstour auf der Spree macht, sieht man auch nicht viel, aber auch in dieser Spree finden sich 27 unterschiedliche Fischarten, so viel bekannt ist. Und es gibt immer wieder Angler an den Ufern, die diese fangen. Und wenn man dann in Sea Life in Berlin geht, dann kann man ungefähr 6500 Meereslebewesen dort sehen, aus 200 Arten, verteilt auf 37 Wasserbecken. Dort sieht man Oktopusse, Anemonen, Langusten, Hummer, Schmuckgarnelen, verschiedene Haie, Pfeilschwanzkrebse, Bärenkrebse, Quallen, Marmor- und Nagelrochen, solche, die Eier legen, Adler- und Stechrochen, die gebären lebend, Fleckrochen, Seepferdchen und auch die europäische Sumpfschildkröte. Das alles in diesen 3 Dutzend Becken im Sea Life in Berlin. 1,5 Millionen Liter Wasser sind dort für die unterschiedlichen Meerestiere gehalten. Einige von euch waren schon im Mittelmeer. Im Mittelmeer kann man mit Schnorchel und Taucherbrille ein bisschen was sehen von der Unterwasserwelt. Und selbst in diesen paar Metern sieht man schon ziemlich viel, die man ohne Tauchausrüstung erkunden kann. Im Mittelmeer leben über 80 verschiedene Hai- und Rochenarten. Und es ist die Heimat von dem zweitgrößten Wal, dem Finnwal. Und vielleicht kann man diesen Wal auch mit zu den Meeresungeheuern zählen, auf jeden Fall von der Größe her 24 Meter groß und 80 Tonnen schwer, ein ausgewachsener Finnwal. Das entspricht dem Gewicht von über 50 Autos der Golfklasse. Und der Finnwal ist somit nach dem Blauwal das zweitgrößte uns bekannte Tier in den Ozeanen. 2 Tonnen Krill, kleine Krebstiere und Fische, frisst so ein Finnwal am Tag. Und auch wenn die Wale im Meer liegen, sind Wale doch Säugetiere. Und damit, sie haben eine Lunge, sie atmen wie wir in der Luft. Ihr Lungenvolumen umfasst 3000 Liter. Deins hat 4 bis 7 Liter, je nachdem. Du kannst ungefähr 30 Meter tauchen ohne Tauchausrüstung, wenn du wirklich gut trainiert bist. Ein Finnwal kommt mehrere tausend Meter tief. Bis zu 3000 Meter sind bei bestimmten Walarten nachgewiesen. Und egal, ob sich dieser Wal im Warmwassergebiet aufhält oder in den antarktischen Gewässern, seine Körpertemperatur bleibt konstant bei 36,5 Grad. Seine Hauptschlagader hat einen Durchmesser von 50 Zentimetern. Das ist ungefähr so, wenn du deinen ausgestreckten Arm in die Luft hältst. Im Gegensatz zu den Fischen bringen Wale ihre Kinder lebend zur Welt, im Wasser. So ein Blauwal-Baby, Blauwale sind die größten Wale, wie bekannt ist, wiegt ungefähr 8 Tonnen und ist 8 Meter lang. Und das Säugen würde wahrscheinlich ein paar Schwierigkeiten unter Wasser machen, so wie wir das kennen. Und deswegen hat Gott den Wal mit einer Art Hochdruckdrüse ausgestattet, womit er mit Hochdruck die Milch in den Mund des Babys befördert. 90 Liter am Tag davon. Und in den ersten 180 Tagen nimmt so ein Walbaby pro Stunde hochgerechnet 3 Kilogramm zu und hat nach einem halben Jahr bereits stattliche 16 Tonnen des Geburtsgewichts verdoppelt. Der Pottwal hält diesen genannten Rekord von 3000 Metern beim Tieftauchen. In 1000 Metern Tiefe lastet ein Druck von 100 Kilogramm auf jeden Quadratzentimeter seines Körpers. Stell dir mal vor, jemand mit 100 Kilogramm stellt sich auf deinen Fingernagel. Das tut ganz schön weh. Und dann auf jeden Quadratzentimeter deines Körpers diesen Druck. Wir würden zusammenfallen, alle Luft würde aus uns entweichen und es wäre zu Ende. Deswegen kommt kein Mensch in diese Tiefen ohne U-Boote, wenn die das aushalten. Der Wal ist von Gott in seiner Lunge mit einer Stabilisierung ausgestattet worden. Kleine Knorpel sind um die Lungenröhren rum. Man kann sich das vorstellen wie bei so einem Staubsauger. Die haben so einen Draht drum gewickelt, dass der Unterdruck den Schlauch nicht zusammenschrumpft. Und ähnlich ist die Lunge von einem Wal aufgebaut, sodass dieser enorme Druck nicht die Lunge zusammensacken lässt. Und genau, aufgrund dieser Konstruktion, die, wie Gott ihn geschaffen hat, kann der Pottwal mehrere tausend Meter tief tauchen. Dort unten ist es stockfinster, er sieht nichts, aber der Blauwal hat von unserem Schöpfer ein ausgefeiltes Sonarsystem bekommen. Er schickt irgendwie Druckwellen ab und merkt anhand der Rückmeldung, wo das Futter ist, auf das er es abgesehen hat. In diesen Tiefen findet er unglaubliche Zahlen von Tintenfischen, aber auch Riesenkraken bis zu einer Körpergröße von 8 Metern und 15 Metern Fangarmen gehören auf seine Speisekarte. Das wurde in erlegten Walen nachgewiesen. Und in einem Pottwal fanden Walfänger einmal 28.000 kleine Tintenfische im Magen. Das zeigt, selbst in diesen Tiefen, wo man denkt, da kann doch kein Leben mehr existieren, wimmelt es von Leben. Das, was Gott gesagt hat, das Meer soll wimmeln von Wimmelndem, so steht es wortwörtlich drin, das ist wahr. Bis in die tiefsten Tiefen des Ozeans ist Leben. Und das, was der Mensch bisher erforscht hat, ist noch nur ein Bruchteil davon, was wirklich da ist. Krebstiere, Weichtiere, dazu gehören Schnecken, Fische, Würmer, Nesseltiere, Stacheltiere, Manteltiere, Reptilien, alle möglichen Arten tummeln sich dort. Zehntausende sind uns bekannt und vielmehr noch unbekannt. Dazu kommen die Schwämme, Moostierchen, Plankton, Kleinstlebewesen, die sich irgendwie auch regen und doch sich ein bisschen, ja wahrscheinlich nicht so ganz mit einem Fisch oder Ähnliches zu vergleichen haben, der wirklich gezielt durch die Wässer navigiert. All das hat Gott geschaffen. Und all das zeugt von diesem großen Gott, der seine Kreativität und Einzigartigkeit in der Schöpfung zum Ausdruck bringt. Jedes einzelne Detail in diesen Lebewesen zeugt davon und schreit danach, es gibt einen Schöpfer. Gott hätte das Meer auch wimmeln lassen mit einer einzigen Art. Er hätte die deutsche Forelle in alle Gewässer pflanzen können, Süß- und Salzwasser, egal wo, sie hätte sich vermehrt, hätte auch gewimmelt. Aber wer würde wegen so einem Forellengewimmel nach Korsika fahren und dort anfangen zu schnorcheln, auf dem kahlen Meeresboden, wo man nur Forellen sieht und Stein? Kein Mensch würde sowas machen. Und das, was uns anzieht, ist diese unglaubliche Vielfalt an Fischen, an Meerestieren, an Riffs, an Korallen, in allen möglichen Farben, in allen möglichen Größen, keine gleicht dem anderen. Und Gottes Lob wird umso größer, je vielfältiger und bunter und lebendiger die Schöpfung ist. Psalm 104, ich glaube, den haben wir schon ein paar Mal bei der Schöpfung gesehen. Ich möchte da ein paar Verse lesen, die auf das zutreffen, auf den fünften Tag. Psalm 104, Vers 24 bis 35. Herr, wie sind deine Werke so viele? Du hast sie alle in Weisheit gemacht. Und die Erde ist erfüllt von deinem Besitz. Da ist das Meer so groß und weit ausgedehnt, darin wimmelt es ohne Zahl von Tieren, groß und klein und groß. Da fahren die Schiffe, der Leviathan, den du gemacht hast, dass er sich darin tummle, sie alle warten auf dich, dass du ihnen ihre Speise gibst zu seiner Zeit. Wenn du ihnen gibst, so sammeln sie, wenn du deine Hand auftust, so werden sie mit Gutem gesättigt. Verbirgst du dein Angesicht, so erschrecken sie. Nimmst du ihren Odem weg, so vergehen sie und werden wieder zu Staub. Sendest du deinen Odem aus, so werden sie erschaffen und du erneuerst die Gestalt der Erde. Die Herrlichkeit des Herrn wird ewig währen, der Herr wird sich an seinen Werken freuen. Blickt er die Erde an, so zittert sie, rührt er die Berge an, so rauchen sie. Ich will dem Herrn singen mein Leben lang. Meinem Gottlob singen, solange ich bin. Möge mein Nachsinnen ihm wohlgefallen. Ich freue mich an dem Herrn. Die Sünder sollen von der Erde vertilgt werden und die Gottlosen nicht mehr sein. Lobe den Herrn, meine Seele. Halleluja. Der Psalmist staunt hier über Gottes Schöpfung, über das Meer, und er hat das auch festgestellt, dass es wimmelt von einer Vielzahl von Tieren, und er erwähnt auch ausdrücklich den Leviathan, was höchstwahrscheinlich dieser Dinosaurier ist, der in Hiob auch unter dem Namen Leviathan näher beschrieben wird. Ein Seeungeheuer nach dem Text von 1. Mose. Und der Psalmist stellt ebenfalls fest, dass Gott es ist, der jedem Tier seine Nahrung gibt. Gott hält dieses komplexe System Meer am Leben und er sorgt dafür, dass unzählige Tiere ihre Nahrung bekommen, dass es ein Gleichgewicht ist und nicht eine Art nach diesen Tausenden von Jahren dominiert und alle anderen ausgestorben sind. Gott gibt den Tieren ihren Odem, ihr Leben, und er nimmt ihn auch wieder. Vers 29 und 30 haben wir gelesen: Nimmst du ihren Odem weg, so vergehen sie und werden wieder zu Staub. Sendest du deinen Odem aus, so werden sie erschaffen. Und das Nachdenken über die Schöpfung führt den Psalmisten zur Anbetung. In den letzten Versen haben wir gelesen, 31, die Herrlichkeit des Herrn wird ewig währen, der Herr wird sich an seinen Werken freuen. Vers 33, ich will dem Herrn singen mein Leben lang, meinem Gottlob singen, solange ich bin. Möge mein Nachsinnen ihm wohlgefallen, ich freue mich an dem Herrn. Vers 35, lobe den Herrn, meine Seele, Halleluja. Und das Nachdenken über die Schöpfung, das hat das Lied vorhin zum Ausdruck gebracht, das soll auch uns zum Lob und zur Freude an unserem Schöpfer führen. Gleichzeitig merken auch wir unweigerlich, wenn wir die Schöpfung uns anschauen, dass es nicht mehr ganz das ist, was es mal war. Als Gott es geschaffen hat, gab es noch keine Sünde, noch keinen Tod, noch keine Zerstörung, noch keine Meeresverschmutzung. Die ganze Schöpfung stöhnt und seufzt unter der Sünde, wie Paulus in Römer 8, Vers 22 schreibt. Niemand freut sich über diesen Plastikmüll im Meer und niemand freut sich, wenn Fische massenweise aufgrund einer Umweltkatastrophe verenden. Wir sehen uns die neue Schöpfung herbei und wir sehen uns danach, dass Gott Gericht übt und dem bösen Treiben der Sünder ein Ende macht, wie der Psalmist am Ende sagt. Die Sünder sollen von der Erde vertilgt werden und die Gottlosen sollen nicht mehr sein. Denk daran, wenn du deinen Urlaub für nächstes Jahr planst, sorg dafür, dass du und deine Familie über Gottes Schöpfung staunen kannst. Schaut euch was an, was ihr noch nicht gesehen habt. Man muss dafür nicht ans Ende der Welt fliegen. In jedem Teil unseres Planeten gibt es erstaunliche Dinge, die wir entdecken können. Lernt zu staunen über Gottes Schöpfung. Nehmt euch die Psalmen zu Hilfe, Psalm 104, um das in Worte zu fassen, das Lob Gottes und den Schöpfer anzubeten. In der Schule lernen deine Kinder, anstatt den Schöpfer die Schöpfung zu ihrem Gott zu machen. Sie lernen ihr Leben dem Klimagott zu weihen. Und du bist das Gegengewicht. Du musst ihnen helfen, zu verstehen, woher die Not kommt, die Umweltverschmutzung, das Elend, der Tod. Du musst ihnen helfen, das richtig einzuordnen und dass sie ihr Leben nicht von diesem grünen Gedankengut bestimmen lassen, sondern und die Rettung der Schöpfung auf ihre Agenda schreiben, sondern dass sie ja, das richtig einordnen und dennoch einen bewussten und verantwortungsvollen Umgang mit der Schöpfung lernen, in dem Maße, wie wir es können. Und genauso müssen wir selbst und auch unsere Kinder verstehen, was das Ende ist, wie der Psalmist sagt, dass Gott Gericht üben wird. Und am Ende, das haben wir vor 2 Wochen gehört bei Tim Dane, dass Gott ja, einen neuen Himmel und eine neue Schöpfung schafft. Einen neuen Himmel und eine neue Erde schaffen wird, wo das ganze Elend und Leid nicht mehr sein wird. Neben den Meerestieren hat Gott am gleichen Tag die Vögel geschaffen und im Gegensatz zu den Vögeln hat Gott den zu den Fischen, hat Gott den Vögeln nicht gesagt, dass der Himmel wimmeln soll von Fischen. Das wäre wahrscheinlich nicht so angenehm, wenn es dunkel wäre vor lauter Vögeln und man die Sonne und den Himmel und die Wolken nicht mehr sehen würde, sondern sie sollen einfach dahin fliegen. Die Himmelsausdehnung, das, was wir als Himmel sehen, die Luft, das ist ihr Revier, da dürfen sie fliegen. Und auch die Vögel hat Gott nach ihrer Art geschaffen. Es ist keine spätevolutionistische Form der Wassertiere, wie manche uns weismachen wollen, sondern Gott hat beide an einem einzigen Tag innerhalb von ein paar Stunden geschaffen und alle wunderbar einzigartig konstruiert. Im Gegensatz zu den Wassertieren brauchen die Lufttiere, die Vögel, ganz andere Qualitäten. Leichtigkeit und Aerodynamik, das sind die Sachen, wo es ankommt bei den Vögeln. Und so hat zum Beispiel der Albatros, ein großer Vogel mit einer Spannweite von bis zu 3 Metern und einer Körperlänge von ungefähr 1 Meter im ausgewachsenen Zustand, sein ganzes Knochengerüst wiegt nur etwa 120 bis 150 Gramm. Im Gegensatz zu den Reptilien sind die Knochen von den Vögeln nämlich innen hohl. Es ist kein Mark in den Knochen. Und auch ihr Becken ist nicht beweglich wie bei den Säugetieren, sondern starr und somit haben sie die nötige Stabilität für den Flug. Lass uns mal den Sperling ein bisschen genauer anschauen. Der Sperling frisst gerne Körner, die Bauern mögen ihn vielleicht nicht so gern, weil er die frisch gesäten Körner wegpickt vom Acker. Dieser kleine Sperling hat in der Gelenkpfanne des Oberarmknochens ein kleines Löchlein, wo eine Sehne durchgeht. Und diese Sehne ist verbunden mit dem Brustmuskel und genauso mit der Oberseite des Schultergelenks. Und diese Sehne bewegt eben den Flügel, dass ein Vogel überhaupt fliegen kann. Wenn Vögel eine späte Entwicklung von Meerestieren sind, dann soll mir bitte einer mal erklären, wer dieses Löchlein da in den Knochen gebohrt hat und die Sehne durchgeführt hat. Da kannst du Millionen Jahre warten, das wird sich nicht entwickeln von selbst. Es gibt so viele Details bei den Tieren. Ein einziges Detail widerlegt die ganze Evolutionstheorie. Gott hat den Vogel, so wie wir ihn kennen, erschaffen mit seinem Wort. Und es ist keine Entwicklung aus irgendwas gewesen. Der Schnabel von diesem Sperling, der hat so ein festes Material, wenn man den aufspannen würde wie ein Drahtseil, dann gibt es, die Konstrukteure kennen das vielleicht, etwas, das nennt man die Reißlänge. Das ist die Länge, wo man sagt, wenn ein Material diese Länge erreicht hat, dann wird es reißen aufgrund seines Eigengewichts. Wenn ein Seil 100 Kilo tragen kann und das Seil ist so lang, dass es selber 100 Kilogramm wiegt, dann wird es reißen. Bei diesem Schnabel, wenn man daraus ein Seil machen würde, könnte man es 31 Kilometer lang ziehen, bis es durch sein eigenes Gewicht reißen würde. Das ist die Stabilität von dem Vogelschnabel im Vergleich das Material, was Airbus und Boeing und andere benutzen, um ihre Flugzeuge zu bauen, hat eine Reißlänge von 18 Kilometern, also ungefähr halb so stark wie der Schnabel vom Sperling. Und mit diesem Schnabel, der hält sein ganzes Vogelleben lang, er pickt in der Erde rum, er versorgt sich damit mit Nahrung, er geht nicht kaputt. Die Augen des Vogels haben ungefähr 7 bis 8 Mal so viele Sehzellen auf der gleichen Fläche wie wir Menschen und deshalb können Greifvögel aus höchster Höhe eine kleine Maus auf dem Feld sehen und zielgerichtet ansteuern, selbst bei ihren hohen Geschwindigkeiten. Die Chinesen hatten im Jahr 1958 eine Kampagne gestartet, die nannten sie Großer Sprung nach vorne. Das sollte das ganze Volk großen Sprung nach vorne bringen. Das war die Idee von dem kommunistischen Regime dort. Und ein Teil dessen war, dass sie 4 Plagen ausrotten wollten, neben Ratten, Stubenfliegen, Stechmücken, auch die Sperlinge sollten dran glauben. Und so wurde in einer koordinierten Aktion im ganzen Land an einem Tag. Selbst die Schulen machten mit, die Nester von diesen Sperlingen zerstört. Und die Leute haben den ganzen Tag so viel Lärm gemacht, wo die Sperlinge waren, dass sie ständig aufgescheucht waren und keine Ruhe mehr fanden und irgendwann dann vor Erschöpfung tot vom Himmel fielen. Ihr Plan ist nicht ganz aufgegangen. Diese Kampagne, die dafür sorgen sollte, dass die ganze Nahrungsmittelproduktion besser lief und es weniger kleine Tierchen gab, die ihre Samen auffressen, die führte dazu, dass die Zahl der Schädlinge und des Ungeziefers extrem zunahm. Heuschrecken, Raupen, Käfer, Milben, alles Tiere, die auf der Speisekarte der Sperlinge standen, hatten ein extremes Wachstum, ihre Fressfeinde waren erledigt und so konnten sie sich ungestört vermehren und die Ernten zerstören. Es kam zu massiven Ernteausfällen im ganzen Land und zusammen mit einigen anderen Maßnahmen führte das zu einer unglaublichen Hungerkatastrophe im ganzen Land, der in den Jahren von 1959 bis 1961, also ein Jahr später, begann die Hungersnot und ging bis 1961. Millionen Menschen starben aufgrund dessen und dieser große Sprung nach vorne war ein großer Fall auf die Nase für das Land China. Und das zeigt uns, dass Gott das ganze Ökosystem bis ins Detail ausgedacht und geplant hat. Der Auftrag, den er dem Menschen am sechsten Tag, da kommen wir noch zugegeben hat, ist die Schöpfung zu bewahren und bebauen und nicht zu zerstören. Auch nicht einzelne Lebewesen. Die Erschaffung von Fischen und Vögeln diente also dazu, die Erde für den Menschen vorzubereiten und angenehm zu machen. Jedes Tier, jede Pflanze hat irgendwo seinen Platz in dem ganzen Ökosystem und in der Nahrungskette für den Menschen, das Gott sich ausgedacht hat. Und nachdem Gott Wassertiere und Lufttiere geschaffen hat, lesen wir am Ende von Vers 21, und Gott sah, dass es gut war. Es gab nichts auszusetzen, nichts zu verbessern. Das, was Gott geschaffen hat, ist gut. Und im Anschluss segnet Gott die Wasser- und Lufttiere, das ist der letzte Teil der Predigt, Vers 22, und Gott segnete sie in 1. Mose 1, Gott segnete sie und sprach, seid fruchtbar und mehrt euch und füllt das Wasser in den Meeren und die Vögel sollen sich mehren auf der Erde. Gott schuf sowohl die Wassertiere als auch die Vögel mit der Möglichkeit, sich fortzupflanzen. Und auch hier wird wieder der Unterschied deutlich, die Meerestiere sollten das Wasser füllen, das ist ihr Lebensraum nur für sie. Und der Mensch würde das Wasser später zur Schifffahrt nutzen und zur Nahrung, die Meerestiere. Aber ansonsten war das Land das Revier des Menschen und nicht das Wasser. Und so bekommen eben die Vögel auch den Auftrag, sich zu mehren, aber nicht die Erde zu füllen. Den Auftrag würde der Mensch dann bekommen. Die meisten Meerestiere vermehren sich, indem sie Laichen mit A. Das heißt, sie legen den Laich ab, das sind im Grunde ihre Eier. Und ja, den legen sie im Wasser ab, an einem halbwegs geschützten Ort, manche an Pflanzen, an Wasserpflanzen oder im Kiesbeet oder irgendwo am Grund von Wasser, von See, vom Meer. Der Lachs, der legt seine Eier im Süßwasser ab, in Flüssen, ein bisschen flussaufwärts üblicherweise vom Meer entfernt und ein einziges Lachsweibchen kann mehrere 10.000 Eier legen. Diese werden nach dem Ablegen von einem Männchen befruchtet und nach einigen Monaten schlüpfen dann die kleinen Lachse und schwimmen im Meer umher, im Fluss. Im Fluss wachsen sie auf, 1 bis 2 Jahre lang halten sie sich dort auf, bis sie groß und stark sind, um in das offene Meer zurückzukehren. Dort leben sie einige Jahre und dann kehren sie wieder ins Süßwasser zurück, in den gleichen Fluss, an die gleiche Stelle, wo sie geboren wurden und legen dort selbst ihre Eier wieder in ein Kiesbeet. Und dieser lange Weg flussaufwärts, man kennt das vielleicht aus Bildern, wo sie selbst die Wasserfälle hochspringen, die Bären haben da ihre Futterquelle entdeckt, wo die denen direkt ins Maul springen, ja, dieser Weg ist anstrengend. Sie hören auch auf zu essen, wenn Sie dann ins Süßwasser kommen. Und so ist das oftmals Ihre letzte Reise. Sie legen Ihre Eier ab und damit ist Ihr Leben gelebt. Aber daran sieht man, dass Gott die Fische mit der Art der Fortpflanzung darauf ausgelegt hat, sich wirklich sehr stark zu vermehren. Zehntausende Eier legt ein Lachs ab, andere Fische sind ähnlich, manche legen noch weit mehr ab. Und sicher wird ein Teil dieser Eier von anderen Meerestieren gefressen und auch die kleinen Fische wachsen nicht im Nest auf, wo sie geschützt sind, sondern sind auch Feinden recht schutzlos ausgeliefert. Aber doch werden genug von diesen Fischen erwachsen und sie vermehren sich. Und so sind Fische seit jeher eine wichtige Nahrungsquelle für den Menschen. Wir kommen noch dazu, am Anfang hat Gott das samentragende Gewächs für den Menschen bestimmt, aber nach der Sintflut hat er auch Tiere für den Menschen zur Nahrung freigegeben. Und ja, mit dem, was ihr jetzt wisst, müsst ihr kein schlechtes Gewissen haben, Fisch zu essen. Es gibt genug. Gott hat sie so angelegt, dass sie sich wirklich großzügig vermehren. Und ja, es ist ein Segen, den Gott für den Menschen geschaffen hat. Jesus, eines der Wunder, was er getan hat, seinen Jüngern zu helfen, eine Menge Fische zu fangen, sodass ihr Boot sogar anfing zu sinken. Und selbst hat er seinen Jüngern Fisch gegrillt. Diese 10.000 Eier pro Fisch, manchmal auch 100.000, sehen unbedeutend aus, wenn wir uns die Muscheln ansehen. Muscheln kennen wir oft nur als Schalen, die wir am Rand des Meeres finden, am Strand, wo keine Tiere mehr drin sind. Aber diese Muscheln sind ja eigentlich Lebewesen. Es gibt einen weichen Muschelkern, wo ein Lebewesen drin ist. Und ja, die leben im Wasser, die können sich kaum fortbewegen, ein ganz bisschen können sie sich fortbewegen. Sie leben einfach dort im Wasser und können sie laichen auch, also sie legen auch diesen Laich die Eier ab. Pro Laichvorgang 50 bis 100 Millionen Eizellen von einer einzigen Muschel. Die gibt einfach die Eizellen ins Wasser ab, die männliche Muschel gibt die Samenzellen ab und die Strömung sorgt dafür, dass das irgendwie zusammenkommt und überall, wo es zusammenkommt, entsteht eine neue Muschel. Und auch die Muscheln hat Gott offensichtlich darauf ausgelegt, dass sie sich sehr, sehr stark vermehren. Muscheln dienen nicht nur als Nahrung für andere Tiere, sondern es ist im Grunde eine riesige Meeresfilteranlage. Jede Muschel filtert pro Stunde 1 bis 3 Liter Wasser. Das Wasser um sie herum nehmen sie auf, sie ernähren sich, sie nehmen den Sauerstoff auf, sie ernähren sich von den kleinen Teilchen, die im Wasser rumschwirren und filtern damit das Wasser beständig. Das ganze Wattenmeer des Nordsee wird im Verlauf einer Woche im Sommer einmal komplett durchgefiltert von den Muscheln. Ist das nicht genial erdacht, dass das Meer nach so 6.000 Jahren noch nicht zu stinken angefangen hat, sondern immer noch schön klar und sauber ist an den meisten Stellen? Deswegen sind auch die Sorgen von Mikroplastik ja teilweise begründet. Es ist nicht schön, dass Plastik in die Meere kommt, aber auch Plastik zersetzt sich mit der Zeit in die Einzelbestandteile und die Muscheln, da wurden auch Untersuchungen gemacht, in denen Verhältnissen, wie das in den Meeren vorkommt, ist das auch für die Muscheln kein Problem. Sie filtern das mit, sie zersetzen die Einzelbestandteile. Auch die Plastik wurde ja aus irgendwas gemacht, was es auf der Erde schon gibt. Und wenn es sich zersetzt, nehmen die Muscheln das mit auf. Und deswegen ist auch Fisch aus dem Meer, auch dazu gibt es unbedenklich, also Untersuchungen, sie haben Mikroplastik, nehmen sie auf, aber es befindet sich nur im Verdauungstrakt und wird wieder ausgeschieden. Deswegen darf man Fisch aus dem Meer auch heute noch unbedenklich essen. Im Gegensatz zu Fischen legen Vögel, man kennt das, die Nester, nur eine Handvoll Eier. Auch hier sieht man wieder, Gott hat die Vögel auch ausgelegt, dass sie sich vermehren, aber nicht in solchen Scharen wie die Fische. Ja, dieses feine Gleichgewicht hat Gott auch geplant. Vögel bauen Nester, wo sie ihre Eier ablegen. Sie wachsen geschützt auf, deswegen schlüpfen normalerweise auch Eier, die Eier alle. Der Specht klopft sich eine Höhle in den Baum und legt dort seine Eier ab. Die Schwalbe baut aus Lehm und Erdklumpen eine Höhle an einer Wand und die Amsel baut ihr Nest aus Zweigen, befestigt es mit Schlamm und polstert es letztendlich mit Moos und Gras aus. Und auch diese Kunst des Nestbaus, bei jedem Vogel ein bisschen anders, hat Gott in die Vögel hineingelegt, um die Fortpflanzung, die Vermehrung sicherzustellen. Und wir müssen beachten, dass jedes Lebewesen sich nur nach seiner Art vermehrt. Gott hat jedes Tier nach seiner Art erschaffen, haben wir gelesen. Und in den Lebewesen die Information über das Lebewesen in der DNA in jeder Zelle kodiert. Die Zelle enthält die ganze Information, wie dieses Lebewesen aufgebaut ist. Und bei der Fortpflanzung wird das Erbgut von Vater und Mutter zu einer neuen Zelle, neuen Erbgut verschmolzen. Und das Kind kann somit immer nur werden, was Vater und Mutter waren. Irgendeine Kombination aus beiden. Es ist also ausgeschlossen, dass beim Fortpflanzen neue Information entsteht. Werner Gitt hat dazu ein Buch geschrieben, Information, der Schlüssel zum Leben. Früher war das Buch unter dem Titel, am Anfang war die Information erschienen. Und das macht genau das deutlich. Die Information muss am Anfang da sein. Ein Lebewesen wird bestimmt von dieser Information und es kann sich zu nichts entwickeln, was nicht schon in dieser DNA kodiert ist. Auch wenn wir bestimmte Rassen züchten können, so ist ja das im Grunde nur das Ausschließen von bestimmten Merkmalen, die andere Tiere dieser Art haben. Man sorgt dafür, dass sich zwei Hunde paaren, die besonders schnell sind, um einen noch schnelleren Hund zu züchten vielleicht. Also man schränkt die Information ein, die sich für das Kind vereinen kann und ja, hat so gewisse Möglichkeiten, das ein bisschen zu lenken, aber man kann nie neue Informationen hinzufügen. Und der Urhund oder der Wolf oder was es auch immer war am Anfang, der hatte alle Informationen von allen Arten, von allen einzelnen Hunden in sich kodiert am Anfang. Und ja, mit jeder Generation geht im Grunde in jedem Strang ein Stück Information verloren. Genau, Gott ist ein Gott des Lebens, er schafft das Leben. Das haben wir am 5. Schöpfungstag gesehen und zwar nicht nur ein bisschen im kleinen Aquarium, sondern er schafft großzügig, er füllt die Erde mit Leben, die Luft und das Wasser. Am 6. Tag wird dann das Land gefüllt. Und Gott ist der Ursprung des Lebens. Jedem Tier hat er das Leben gegeben. Sicher habt ihr euch schon mal die Frage gestellt, was der Unterschied zwischen Tier und Mensch ist. Eine Antwort, die man ab und zu hört, ist, dass der Mensch eine Seele hat und das Tier nicht. Wenn man die Evolutionisten fragt, dann sagen sie, ja, der Mensch ist nur ein höher entwickeltes Tier. Es ist Zufall, dass der Mensch so ist, wie er ist und über die Tiere ist. Manche gehen sogar so weit, dass sie die Rechte von den Tieren den Rechten von den Menschen gleichmachen wollen. Das ist anhand des Schöpfungsberichts eindeutig abzulehnen. Und ja, Gott hat den Mensch anders erschaffen. Das werden wir morgen noch sehen. Aber genau, am 6. Tag sehen wir, dass Gott den Menschen in sein Bild geschaffen hat. Aber ja, die Gemeinsamkeit ist, dass sowohl Tier als auch Mensch lebend erschaffen sind. Beide pflanzen sich fort. Sie unterscheiden sich von den Pflanzen, die nur ein passives Dasein haben und auch durch die Samen irgendwie eine Möglichkeit haben, sich zu reproduzieren, aber keinen aktiven Teil, kein Leben in sich haben. Genau, was unterscheidet jetzt Mensch und Tier? Ist es die Seele? In 1. Mose 1, Vers 30 sagt Gott, allen Tieren der Erde und allen Vögeln des Himmels und allem, was sich regt auf der Erde, allem, in dem eine lebendige Seele ist, habe ich jedes grüne Kraut zur Nahrung gegeben. Hier sagt Gott, dass jedes Lebewesen, auch die Tiere, eine lebendige Seele haben. Der Unterschied zwischen Mensch und Tier liegt in dem, wie die Seele, der Odem des Lebens, wie die Schrift es auch nennt, in das Tier und in den Menschen kam. Tiere wurden durch das Wort Gottes geschaffen, Gott hat gesprochen, sie waren da, das war's. Sie haben gelebt. Ihre Seele geht mit ihrem Tod zurück zur Erde und es gibt kein Teil, das ewig lebt bei den Tieren. Die Seele des Menschen lesen wir in Genesis in 1. Mose 2, Vers 7, dass Gott die Seele dem Menschen ausdrücklich eingehaucht hat. Da bildete Gott, 1. Mose 2, Vers 7, Gott, der Herr, den Menschen Staub von der Erde und blies den Odem des Lebens in seine Nase und so wurde der Mensch eine lebendige Seele. Nur den Menschen hat Gott eigenhändig geformt und ihm den Odem des Lebens in seine Nase geblasen, sodass er eine lebendige Seele wurde, die ewig lebt. Im Buch Prediger sehen wir diesen Unterschied sehr deutlich. Prediger 3, Vers 21, wer kennt den Odem der Menschenkinder, ob er nach oben steigt oder den Odem des Viehs, ob er nach unten zur Erde hinabfährt? Und Prediger 12, Vers 7, und der Staub kehrt zur Erde zurück, so wie er gewesen ist, und der Geist kehrt zu Gott zurück, der ihn gegeben hat. Hier geht es um den Tod des Menschen, da wird das Materielle vom Immateriellen getrennt. Das, was Gott aus dem Staub der Erde geschaffen hat, wird wieder zu Staub und der Odem, den Gott dem Menschen eingeblasen hat, der geht wieder zu Gott zurück. Und so müssen wir unser Denken in Bezug auf die Tierwelt erneuern, auf die ganze Schöpfung. Wir müssen biblisch denken und die Schöpfung lehrt uns die Grundlagen für biblisches Denken. Wie fing alles an? Warum wurde alles geschaffen, wie es geschaffen ist und wozu? Kolosser 1, Vers 16 haben wir auch schon in diesem Zusammenhang gehört, möchte ich nochmal betonen, Kolosser 1, Vers 16, denn in ihm, in Jesus Christus, ist alles erschaffen worden, was im Himmel und was auf Erden ist, das Sichtbare und das Unsichtbare, seien es Throne oder Herrschaften oder Fürstentümer oder Gewalten, alles ist durch ihn und für ihn geschaffen. Alles, was Gott geschaffen hat, ist durch Christus und letztendlich für Christus geschaffen. Die ganze Schöpfung ist kein Selbstzweck. Die Tiere wurden nicht geschaffen, um für sich selbst zu leben, und auch die ganze Schöpfung wurde für Gott geschaffen. Gott wollte sich an seinen Werken freuen. Er wollte, dass seine Herrlichkeit der ganzen sichtbaren und unsichtbaren Welt deutlich wurde, den Menschen und den Engeln. Und daher müssen wir auch über die Mensch- und die Tierwelt biblisch denken. Menschen haben Gemeinsamkeiten mit Tieren. Tiere haben Empfindungen, sie können Schmerz spüren, aber es sind keine Menschen. Sie werden durch ihre DNA, durch ihre Veranlagung, durch ihren Instinkt kontrolliert. Gott hat ihnen das Leben gegeben, aber sie haben kein Selbstbewusstsein und erst recht kein Gottesbewusstsein. Ja, sie kommunizieren auch auf eine gewisse Art und Weise, aber es gibt keine Blaumeise, die ihren Ehepartner fragt, ob ihm das Mittagessen geschmeckt hat oder was sie über den Ursprung der Welt denkt. Tiere sind da, um den Menschen zu dienen und Gott zu verherrlichen. Und auch am sechsten Schöpfungstag werden wir noch sehen, dass Gott unterscheidet bei den Tieren. Ja, und es wird explizit gesagt, dass Gott das Vieh schafft und die wilden Tiere der Erde. Und auch da ist schon ein Unterschied. Es gibt Tiere, die einzig und allein den Menschen dienen. Kühe für Milch, Hühner für Eier, Schafe für Wolle und so weiter. Diese Tiere sind ohne die Obhut des Menschen nicht überlebensfähig. Und manche Tiere hat Gott einfach nur geschaffen, um die Erde zu bevölkern. Wir werden uns keinen Löwen als Haustier halten. Sie sind da, sie zeigen gewisse Eigenschaften Gottes, sie zeigen seine Größe. Und sie sind Teil des Organismus, der Nahrungskette dieser Erde. Und natürlich spielen Tiere auch in Gottes Geschichte eine Rolle. Ein Walfisch verschluckte Jona und brachte ihn wieder an Land. Vögel brachten Elia zu essen in der Hungersnot. Und auch Jesus gebrauchte die Schöpfung, die natürlichen Vorgänge, die Gott angelegt hat, um geistliche Wahrheiten zu verdeutlichen. Der Sämann sät aus und die Vögel picken es auf. So wird das Wort gestreut und manches nimmt der Böse weg. Jesus vermehrte Brot und er vermehrte tote Fische, wohlbemerkt. Er sättigte Tausende von Menschen und damit bewies er, dass er der Schöpfer ist. Er konnte das Brot, das Endprodukt von dem Weizen vermehren. Er konnte tote Fische erschaffen, egal in welchem Zustand. Er ist der Schöpfer. Und die ganze Tierwelt dient Gottes Plan mit dieser Welt. Und auch die ganze Tierwelt zeigt seine Herrlichkeit. Nur Gott kann Leben erschaffen und nur Gott kann Leben erschaffen, das wiederum Leben erschafft. Alles, was wir erstellen, konstruieren, erstens hat es kein Leben, auch eine künstliche Intelligenz ist keine Intelligenz. Wir werden nie das nachmachen können, was Gott macht. Und wir werden nie etwas schaffen können, was sich selbst reproduziert. Zu Hiob sagt Gott in Hiob 39, Abvers 26, nachdem Hiob seine Schwierigkeiten hatte, Gottes Handeln in seinem Leben nachzuvollziehen, sagt Gott ihm: Bewirkt dein Verstand, dass der Habicht fliegt und seine Flügel nach Süden ausbreitet? Schwingt sich auf dein Geheiß der Adler empor und legt sein Nest in der Höhe an? Er wohnt in Felsspalten und horstet, also baut seine Nester dort, auf Felsenzacken und Bergesspitzen. Von dort aus erspäht er sich Beute, seine Augen schweifen weit umher, seine Jungen schlürfen Blut und wo Erschlagene liegen, da ist er. Weiter redete der Herr mit Hiob und sprach: Will der Tadler mit dem Allmächtigen hadern? Wer Gott zurechtweisen will, der antworte nun. Da antwortete Hiob dem Herrn und sprach: Siehe, ich bin zu gering. Was soll ich dir erwidern? Ich will meine Hand auf meinen Mund legen. Ich habe einmal geredet und konnte nichts antworten. Noch ein zweites Mal und ich will es nicht mehr tun. Die Weisheit, die wir in der Tierwelt sehen, hier am Beispiel vom Habicht, nutzt Gott selbst, um dem Hiob deutlich zu machen: Wer ist weiser, du oder ich? Die soll uns zum Staunen bringen und zum Schweigen. Zum Schweigen vor Gott, wenn wir klagen wollen. Wenn Gott in der Tierwelt so eine Weisheit an den Tag gelegt hat, sollte er dann nicht wissen, was er mit deinem Leben macht? Jesus gebrauchte die Vögel des Himmels, um uns eine Lektion über Sorgen zu erteilen. Matthäus 6, 25 bis 27. Darum sage ich euch: Sorgt euch nicht um euer Leben, was ihr essen und was ihr trinken sollt, noch um euren Leib, was ihr anziehen sollt. Ist nicht das Leben mehr als die Speise und der Leib mehr als die Kleidung? Seht die Vögel des Himmels an, sie sehen nicht, sie ernten nicht, sie sammeln auch nicht in die Scheunen, und euer himmlischer Vater ernährt sie doch. Seid ihr nicht viel mehr wert als sie? Wer aber von euch kann durch seine Sorgen zu seiner Lebenslänge eine einzige Elle hinzusetzen? So wie ihr keine Antwort gibt, haben auch damals die Leute keine Antwort gegeben. Es war still. Kein Mensch kann irgendwas ändern an seinem Lebensende, an dem, was Gott vorgesehen hat. Und so, wie Gott dafür sorgt, dass nicht mal ein Spatz zur Erde fällt, ohne dass er das vorher genehmigt hat, so sorgt er auch für dich. Wirtschaftliche Unsicherheit, politische Spannungen, massive Fehlentscheidungen, wie mit diesem Gesetz, was gerade verabschiedet wurde in Bezug auf Gender, Kriege hin und her und die persönlichen kleinen und großen Wehwehchen, die jeder von uns hat. All das darf uns nicht den Blick trüben, dass wir nur noch die Zimmerdecke sehen und nicht mehr Gott sehen. Gott steht über dem Allem und Gott sorgt für die Seinen. Und daher gilt sein Auftrag damals wie heute. Matthäus 6 geht es weiter, ab Vers 33. Trachtet vielmehr zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch dies alles hinzugefügt werden. Darum sollt ihr euch nicht sorgen um den morgigen Tag, denn der morgige Tag wird für das Seine sorgen. Jeden Tag genügt seine eigene Plage. So möchte ich dich ermutigen, dass das Nachsinnen über die Schöpfung und die wunderbaren Dinge, die Gott geschaffen hat, das Leben, dir dazu hilft, dass du deinem deinen Schöpfer kennenlernst, seine Größe, seine Weisheit und ihm umso mehr vertraust, was dein eigenes Leben angeht. Lasst uns beten, ihr dürft gern sitzen bleiben dazu. Vater im Himmel, wir staunen über das, was du geschaffen hast. Wir sind hier auf dem winzigen Fleck von deiner Erde, wir sind auch ein Teil deiner Geschöpfe. Wir danken dir, dass du uns dein Wort gegeben hast, dass du uns das Buch Genesis gegeben hast, die Geschichte der Schöpfung, dass wir wissen dürfen, wie alles anfing. Wer du bist, wie du alles geschaffen hast. Du hast uns nicht im Unklaren gelassen, sondern uns gesegnet, indem du uns dein Wort gegeben hast. Wir danken dir für die herrliche Vielfalt von Leben im Meer und auch in der Luft, für das, was wir staunen dürfen und lernen dürfen von deiner Schöpfung, wie du alles ins Dasein gerufen hast und wie du es erhältst in dem Gleichgewicht bis heute. Und auch wenn die Sünde drückt, auch die ganze Schöpfung darunter leidet, so bist du doch der Herr dieser Welt und du regierst über jeden einzelnen Fisch, über jeden Vogel und auch über unser Leben. Und so möchten wir dich bitten, dass du uns hilfst, dir zu vertrauen, dir unseren Gehorsam und unser Leben zu schenken, dass du jedem von uns hilfst, weiter zu wachsen in den Dingen, wo wir herausgefordert sind, wo wir Mühe haben, deinen Weg mit uns zu akzeptieren. Bitte hilf uns, dass wir deine gute Hand in dem allen sehen können und die Dinge, die wir nicht verstehen oder noch nicht verstehen, von dir annehmen dürfen. Wir preisen dich für das Gute, was du gemacht hast und möchten dich bitten, dass du uns hilfst, auch in den nächsten Wochen und Monaten, wenn wir deine Schöpfung sehen, dass wir uns an deine Güte und Treue und Fürsorge erinnern können. Amen.